Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ich habe es gerade schon angerissen. Diese Woche wurde dem D-Day, dem entscheidenden Tag für den Ausgang des Zweiten Weltkriegs, gedacht. Was entscheidend dazu beitrug, war ein Haufen britischer Mathematikerinnen und Mathematiker in Bletchley Park. Die haben dort, das ist etwa 70 Kilometer nördlich von London, den deutschen Nachrichtenverkehr entziffert. Annika Jensen war vor kurzem in Bletchley Park, das heute ein Museum ist.
Die Gebäude und die Landschaft sind einfach wunderschön. Wir haben da hinten eine Tafel gelesen, auf der stand, wie die Leute dort am See saßen und ihr Mittagessen gegessen haben. Liebesbeziehungen sind dort am See entstanden.
Carolyn May sitzt auf einer Bank im Bletchley Park, etwa 70 Kilometer nordwestlich von London. Es ist ein sonniger Tag im Mai. Neben Carolyn sitzt ihr Mann Nigel. Die beiden kommen aus Bath und ihre Familie hat ihnen einen Besuch im Bletchley Park zum 50. Hochzeitstag geschenkt. Doch Carolyn und Nigel sind nicht an schönen Blumen und Landschaftsarchitektur interessiert. Darum geht es nicht im Bletchley Park. Das Anwesen ist ein weiträumiges Museum, ein Originalschauplatz. Und es lockt jährlich etwa 250.000 Besucher. Im Zentrum steht ein typisches englisches Herrenhaus, ein Mix aus viktorianischer Gotik, Tudor-Fachwerk und holländischem Barock. Davor eine große Wiese und alte Bäume. In einem Teich plätschert ein Springbrunnen. Drumherum stehen provisorisch wirkende Baracken und solide gemauerte Blöcke.
Mich interessieren eher die sozialen Aspekte, während mein Mann eher an den technischen Dingen interessiert ist. Es ist für jeden etwas dabei.
Ja. Carolyn und Nigel wollen wissen, wie es damals war, als im Bletchley Park vor mehr als 80 Jahren rund 9000 Menschen daran arbeiteten, den geheimen Nachrichtenverkehr der Nationalsozialisten zu entschlüsseln und zu analysieren. 1939 zieht die Government Code and Cipher School in Bletchley Park ein, die staatliche Code- und Chiffrenschule. Über einen Zeitraum von 6 Jahren entwickelt sie Bletchley Park enorm. Von einem Ort, an dem exzentrische Kryptoanalytiker über Monate versuchen, unter anderem die Chiffriermaschinen Enigma und Lorenz zu knacken, zu einer regelrechten Fabrik, in der die Entschlüsselung der Feindesnachrichten am Tag tausendfach über die Bühne geht. Gegen Ende des Krieges arbeiten so auch ganz normale Menschen im Bletchley Park, die keine höhere Mathematik beherrschen müssen. Elektrikerinnen sind unter ihnen, Übersetzer, Köche, Friseure und Bibliothekarinnen. Gegen Ende des Krieges sind 75% von ihnen Frauen.
Zum Ende des Krieges hat sich die Arbeit in Bletchley Park in etwas entwickelt, was wir heute als elektronische Aufklärung bezeichnen würden. Es geht also nicht mehr nur darum, Codes und Chiffren zu knacken. Es geht auch darum, sich die Nachrichten genau anzusehen, zu verstehen, was sie bedeuten. Und darum, die Instanz darin zu werden, all die Nachrichten zu interpretieren. Und schließlich der Kommunikationskanal für den Kunden zu werden. Bletchley Park leistet gegen Ende des Krieges also eine sehr viel komplexere Arbeit als zu Beginn des Krieges.
Dr. Thomas Cheatham ist Historiker der Bletchley Park Stiftung, die heute das Museum betreibt. Er sitzt auf einer Picknickbank vor dem Herrenhaus. Aus einem Lautsprecher angebracht an einem großen Baum schallen Geräusche, die die Atmosphäre der 40er Jahre auf dem Gelände rüberbringen sollen. Alte Automotoren, Schauspieler, die Tennis spielen. Für das Museum sind es in diesen Wochen besondere Zeiten. Denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erinnern mit einer Sonderausstellung an den D-Day, die Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944. In den Baracken und Blocks, in denen einst die Codes geknackt und die Nachrichten entschlüsselt wurden, zeigt das Museum heute jede Facette der damaligen Arbeit. Die Maschine, die Alan Turing basierend auf Erkenntnissen polnischer Kryptoanalytiker entwickelte, die sogenannte Bombe, wurde nachgebaut und steht in Baracke 11. Sein Büro ist detailverliebt rekonstruiert. Eine Jacke hängt über dem Stuhl, eine Teetasse steht auf dem Schreibtisch. Als wäre er nur kurz zu einer Besprechung. Der D-Day hat sein eigenes Gebäude. Denn was viele nicht wissen und was noch heute selten in Berichten über den D-Day erwähnt wird, ohne die Arbeit in Bletchley Park wäre die Landung der Alliierten in der Normandie, der Auftakt zur Befreiung Westeuropas vom Nationalsozialismus, kaum möglich gewesen.
Bletchley Park bereitet sich weit im Voraus auf den D-Day vor. Denn bevor die Entscheidungsträger in die detaillierte Planung einsteigen, bevor sie sich für die Normandie als Ort der Landung entscheiden, weiß die Führung in Bletchley Park, dass es einen Tag geben wird, an dem die Alliierten in Westeuropa landen würden. Und sie will bereit sein für diesen Tag. Die Art der Aufklärung, die die Angestellten leisten, wirkt am besten über eine lange Dauer. Man muss dem Feind so viel Zeit wie möglich geben, die Dinge zueinander zu sagen, sich die Nachrichten zuzuschicken, deren Inhalte man braucht.
Mehr als anderthalb Jahre vor der Invasion, ab Oktober 1942, trifft sich alle zwei Wochen die Westfrontkommission. Regelmäßig tauschen sich die leitenden Geheimdienstmitarbeiter über den Inhalt der abgefangenen Nachrichten im Bletchley Park aus, ergänzt mit Informationen von Spionen hinter der Front und von der Resistance.
Das heißt, zu dem Zeitpunkt, zu dem die Invasion startet, im Juni 1944, weiß Bletchley Park so ziemlich alles über den Feind, was es wissen kann. Die Kryptoanalytiker kennen die Standorte aller 58 Divisionen der Deutschen in Westeuropa. Sie kennen die Situation der deutschen Kriegsflotte und der Luftwaffe. Sie wissen, wie diese Streitkräfte ausgestattet sind und wie gut sie ausgebildet sind. Und sie wissen, wie die Deutschen reagieren werden, wenn die Alliierten landen. Und am wichtigsten, die abgefangenen Nachrichten verraten ihnen, dass die Deutschen in der Normandie keine groß angelegte Invasion erwarten. Die Leitung in Bletchley Park kann den alliierten Kommandeuren also mitteilen, dass der Moment der Überraschung auf ihrer Seite ist. Und das ist auch sehr wichtig.
Während des D-Days herrscht Ausnahmezustand im Bletchley Park. Jeder Handgriff muss sitzen. Alle Prozesse müssen zuverlässig laufen. Die Kommunikation mit den Kommandeuren in der Normandie darf nicht abbrechen. Die Leitung von Bletchley Park entscheidet sich deshalb für einen ungewöhnlichen und riskanten Schritt.
Eines der wichtigsten Dinge, die Bletchley Park für den D-Day vorbereitet, ist eine Abhörstation auf dem Gelände. Das Abfangen der Nachrichten passiert eigentlich woanders. Sie werden dann lediglich nach Bletchley Park gesandt. Der Grund dafür ist die Sicherheit. Antennen im Hauptquartier der Nachrichtenentschlüsselung aufzustellen, ist eigentlich keine gute Idee. Aber um den D-Day herum wird eine Ausnahme gemacht. Denn die Mitarbeiter müssen die Nachrichten des Feindes am Morgen der Invasion so schnell wie möglich knacken und lesen. Vor allem die Nachrichten der deutschen Marine. Die alliierte Invasionsflotte ist auf See, mitten im Kanal, am angreifbarsten. Wenn es dort feindliche Marinestreitkräfte geben würde, die eingreifen wollen würden, müssten die alliierten Marinekommandeure das so schnell wie möglich wissen. Deswegen versuchen die Codeknacker in Bletchley Park, die Entschlüsselung der Marinenachrichten zu beschleunigen, so gut es möglich ist.
Am 6. Juni 1944 sind die Arbeiter in Bletchley Park dazu in der Lage, die Codes zu knacken, die Nachrichten zu entschlüsseln, sie zu übersetzen und an die Kommandeure in der Normandie zu schicken, in unter 2,5 Stunden.
Was für die 1940er blitzschnell ist. Das ist oft schneller, als die Deutschen überhaupt in der Lage sind, untereinander zu kommunizieren. Bletchley Park liest die Feindesnachrichten schneller als die eigentlichen Empfänger.
Die Nationalsozialisten verschlüsseln ihre Nachrichten jeden Tag mit einem neuen Enigma-Code. Ist der geknackt, können sämtliche Nachrichten des Tages dechiffriert werden. Die Enigma hat 5 Walzen, um Nachrichten zu verschlüsseln. Weit komplexer und nur für die Kommunikation des Oberkommandos der Wehrmacht gedacht, ist die Lorenz-Maschine. Sie hat 12 Walzen. Aber auch diese Maschine knacken die Kryptoanalytiker im Bletchley Park und das ohne die Lorenz-Maschine zu Gesicht bekommen zu haben. Es ist überlebenswichtig, das, was im Bletchley Park passiert, geheim zu halten. Die Männer und Frauen dürfen nicht über ihre Arbeit sprechen, zu niemandem. Die meisten Angestellten sehen nur den Bereich, in dem sie arbeiten, tragen ihren Teil zur Produktionskette bei. Das ist gut für die Effizienz.
Aber es ist auch gut für die Sicherheit, weil es bedeutet, dass sie das Endprodukt nicht sehen. Sie sehen nicht, wo ihr Arbeitsmaterial ursprünglich herkommt. Sie sehen nicht den ganzen Prozess. So lässt sich in Bletchley Park alles in einzelne Teile aufspalten. Und die Leute wissen nur, was sie wissen müssen, um ihr Puzzleteil beizutragen.
Part of the puzzle.
Bis 1974 bleibt es streng geheim, was während des Zweiten Weltkrieges hinter den Mauern von Bletchley Park passierte. Dann veröffentlichen die Verantwortlichen nach und nach Dokumente. Aber erst um das Jahr 2000 wird Material veröffentlicht, das zeigt, wie in Bletchley Park die Codes geknackt und die Nachrichten entschlüsselt wurden. Und erst ab 2009 wird den Menschen, die dort arbeiteten, Anerkennung ausgesprochen.
Es war notwendig, alles geheim zu halten, weil die Arbeit, die in Bletchley Park geleistet wurde, nach Ende des Krieges nicht endete. Sie machten weiter und Großbritannien hat noch heute Feinde, deren Nachrichtenverkehr es lesen muss. Deswegen wäre es problematisch gewesen, wenn die Feinde damals von der Operation in Bletchley Park gewusst hätten. Aus der Sicht der nationalen Sicherheit war es also erst sehr viel später sicher, über das zu sprechen, was hier passierte. Es gibt noch heute Details dessen, was vor 80 Jahren in Bletchley Park passierte, die als geheim eingestuft werden.
In den frühen 1990er Jahren entscheidet sich die Nachfolgeorganisation der staatlichen Code- und Chiffrenschule, die Regierungskommunikationszentrale, das Anwesen zu verkaufen. Es droht der Abriss für Wohnungen. 1992 gründet sich jedoch die Bletchley Park Stiftung, die das Museum bis heute betreibt. Nach und nach, ohne staatliche Förderung, restauriert sie die zahlreichen Blöcke und Baracken. Vor 2 Jahren wurde die neueste Dauerausstellung eröffnet. Sie richtet den Blick in die Gegenwart und zeigt unter anderem, wie verschlüsselte Kommunikation heute funktioniert.